Smarter Service Talk.
Ja, und wieder ein Smarter Service Talk und heute mit dem Professor Wenzel von der Wenzel Group. Hallo Heiko.
Hallo Bernhard, grüß dich.
Lieber Heiko, wir kennen uns jetzt über mehrere Gespräche hinweg. Ich hatte dich immer als Interviewpartner für unsere Studien Digitale Vorreiter im Mittelstand. Und heute wollen wir über Themen sprechen, die ja durchaus auch kontrovers diskutiert werden. Stichwort Vier-Tage-Woche, Stichwort Automation, Stichwort künstliche Intelligenz. Also eine halbe Stunde spannende Fragen. Aber bevor wir einsteigen, mal stell dich doch mal vor, was macht eigentlich die Wenzel Group und was ist deine Rolle im Unternehmen?
Ja, sehr gerne. Also die Wenzel Group ist einer der führenden Koordinaten-Messgerätehersteller in der Welt. Das heißt, wir bauen Maschinen, mit der man die Maßhaltigkeit von Teilen überprüfen kann, vor allen Dingen für die Autoindustrie, Luftfahrtindustrie und Medizintechnik. Wir sind in der zweiten Generation. Das Unternehmen gehört meiner Frau, die das auch in der zweiten Generation leitet. Und ich bin quasi der angeheiratete Teil, der sich um die Digitalisierung kümmert, um die Entwicklung und parallel noch ein bisschen an der Hochschule turnt.
Ja, genau. Du hast aber auch so nicht nur diese doppelte Rolle als Hochschullehrer und im Unternehmen Mittätiger, sondern du vertrittst auch die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, genau. Ich bin bei uns der CDO und das schon sehr lange. Wir haben das sehr früh eingeführt, dass wir da auch einen extra Titel quasi in der Geschäftsleitung kreiert haben, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu zeigen, das ist ein Thema, was nicht vorbeigeht, was man ernst nehmen muss, diese digitale Transformation. Also von daher, das mache ich schon mindestens 5 Jahre, eher 6 Jahre, würde ich sagen. Und das ist natürlich ein sehr langeres Thema. Wir sind da nie fertig. Wir haben schon einiges erreicht. Und der Austausch, den ich dann in meiner Doppelrolle auch mit der Hochschule habe, der beflügelt natürlich auch, weil immer wieder neue Impulse von der theoretischen Seite mit dazukommen.
Ja, wunderbar. Du, dann lass uns doch mal einsteigen. Was mich immer interessiert, ist, was so die größten Herausforderungen sind, gerade wenn es um das Thema Zukunftsfähigkeit geht. Was bewegt die Wenzel? Was sind so die Top 3 Themen, wo er sagt, da müssen wir hart am Wind segeln, um da auch weiterhin erfolgreich zu sein?
Ja, also Innovation ist immer ein wesentliches Thema. Wir sind das kleine Schnellboot. Wir haben deutlich größere Wettbewerber in der Welt und wir wollen da immer die Nase vorne haben. Das heißt, Innovation ist der erste Punkt. Der zweite ist auch in, sage ich mal, schwierigen Konjunkturzeiten, die wir ja durchaus haben, dass wir global genug aufgestellt sind, dass wir die Geschäfte unabhängig von einzelnen Standorten vorantreiben. Und der dritte und wahrscheinlich der wichtigste ist die Resilienz, also die Stressfähigkeit, nenne ich das immer, des Unternehmens, dass wir uns schnell und flexibel anpassen können, wenn sich die Welt in irgendeiner Runde dreht, die wir nicht erwartet haben. Und das ist, glaube ich, im Moment die größte Herausforderung. Alle diese Sachen, die letzten 5 Jahre passiert sind, hat auch keiner vorausgesehen. Und ich befürchte, das bleibt auch so, dass immer wieder was passiert, was wir nicht vorausgesehen haben.
Ja, dann lass uns doch mal so 3 Tiefenbohrungen zu den 3 Themen machen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen euer Geschäft kennen, aber wie wirkt sich konkret so die fortschreitende Digitalisierung auf die Produktion, in der Produktion auf die Messtechnik aus? Ihr, wenn ich das richtig verstehe, und ich kenne es aus dem eigenen Unternehmen, da gibt es ja so große, Messräume, wo eure Technik steht und wo man auf den Dismüh genau dann letztendlich die Genauigkeit von Teilen messen kann. Was verändert sich denn da gerade in eurem Geschäft?
Also die Produktion digitalisiert sich ja auch und dieses Zauberwort Industrie 4.0, das wirkt sich bei uns insofern aus, dass eben nicht mehr nur noch im Messraum gemessen wird, das gibt es immer noch, aber im Messraum messe ich Teile, die aus einer Serienproduktion herausgenommen werden, damit ich sie eben ganz im Detail überprüfen kann. Aber wir wandern in die Fertigung. Die Kunden wollen zeitnah erste Ergebnisse, man nennt das eben dann Messen auf dem Shopfloor. Dort sind wir eher die Prozessüberwachung. Und die Prozessüberwachung ist natürlich dort besonders wichtig, wo wir kleinere Stückzahlen haben, bis zur Losgröße 1, wie jetzt bei der additiven Fertigung, wo einfach nicht mehr diese großen Lose gefertigt werden, ich mal einzelne Stücke rausnehme, sondern eigentlich bis hin zu einer sogenannten 100% Überwachung, weil im Prinzip jedes Teil aus dem 3D-Drucker ist halt eigentlich ein Unikat. Und deswegen breiten wir uns schon aus, auch wie gesagt in die industrielle Fertigungswelt, sind näher dran. Und müssen dann aber auch schneller Feedback liefern. Das hat auch viel mit Digitalisierung zu tun, weil die Kunden dann auch erwarten, ich will nicht 2 Wochen später einen Bericht, sondern ich will eigentlich in 10 Sekunden meine Maschine korrigieren, die das Teil nicht richtig produziert hat. Das heißt, das nennt man Closed Loop bei uns. Das ist im Prinzip die Messtechnik, digital gleich Korrekturwerte an die Bearbeitungsmaschine rückübermitteln kann.
Okay. Aber das heißt, die, ganz praktisch gesehen, das sind ganz neue Produkte. Da wird jetzt nicht die Granitplatte näher an die Fertigung herangeschoben.
Doch, das ist das. Es sind neue Produkte insofern, dass sie auch robuster sein müssen, weil in der Fertigung herrschen natürlich nicht so tolle Bedingungen wie in einem Messraum. Und Platz ist eine ganz neue Qualität an Einheit für uns. Das heißt, die Maschinen werden etwas kompakter, etwas weniger Footprint, wie man so schön sagt. Aber im Grunde die Technologie ist erstmal die gleiche. Aber wie gesagt, die ganze Messtechnik muss deutlich schneller funktionieren. Und damit sie deutlich schneller funktioniert, muss sie auch deutlich digitaler werden. Und das macht man eben auch über eine andere Art der Messtechnik. Aber die Grundmaschine sieht eigentlich ähnlich aus.
Ja. Jetzt seid ihr ja im Spessart und du hast gerade was von Globalisierung erzählt. Das heißt ja, Leute in den Spessart zu bringen von überall in der Welt, stelle ich mir nicht immer so einfach vor. Indochina, chinesischer Raum bis hoch nach Amerika. Welche Erfahrungen habt ihr denn schon sammeln können mit so Themen wie virtuellem Vertrieb oder Service?
Ja, also gute Frage. Meine Schwiegereltern haben ja sogar noch ein Hotel gebaut, hier auch im Spessart, damit die Kunden von überall auf der Welt auch hier sich wohlfühlen, weil es hier nicht so wahnsinnig viel gab. Das nutzen wir inzwischen meistens anders, weil durch die Erfahrung der letzten Jahre eben die Kunden nicht mehr so gern hierher fliegen, um mal kurz eine Maschine anzuschauen. Also mussten wir uns digitalisieren und wir haben investiert. Wir machen sehr viel, sag ich mal, Online-Seminare, online auch Online-Abnahmen, Online-Messfähigkeitsuntersuchungen. Hat sich wirklich fundamental geändert, dass die Kunden nicht mehr so oft hierher reisen, leider. Wir heißen sie immer noch willkommen. Und deswegen mussten wir natürlich Vertrieb und Service digitalisieren. Also der Vertrieb ist deutlich digitaler geworden. Wir haben natürlich CRM-Systeme eingeführt, wir haben Online-Konfiguratoren etc. eingeführt und wir haben inzwischen auch eine voll digitale Serviceabwicklung bis hin, dass die Serviceprotokolle digital unterschrieben werden und nicht mehr auf Papier ausgedruckt werden. Das heißt, wenn die Servicetechniker beim Kunden waren, haben ihren Service beendet, dann gibt es ein digitales Unterschriftenboard, der Kunde signiert. Es wandert direkt digital zurück nach Wiesthal in den Spessart. Die Internetleitung ist gut genug. Ja. Und es landet dann auch eine Sekunde später im SAP-System. Also da ist die Kette schon sehr, sehr rund geworden.
Okay. Wie nutzt ihr Augmented Reality, Virtual Reality in euren Vertriebs- und Marketingprozessen beziehungsweise im Service?
Also wir im Vertrieb, ehrlicherweise experimentieren wir noch. Da sind wir noch nicht so ganz glücklich mit dem, was wir ausprobiert haben. Im Service in der Tat sind wir da schon weiter. Gerade auch durch Corona, wo wir nicht hinreisen konnten, haben wir quasi unseren lokalen Service insofern unterstützt, dass ja hier in Wiesthal Experten für Maschinen sitzen und dann haben wir quasi mit der Brille, mit der Augmented Reality Brille, das Wissen dahin gebracht zum Kunden. Das heißt, dort hat sich ein Servicetechniker entweder vom Kunden oder von unserer Niederlassung mit der Brille ausgestattet. Das sind dann schon Fachkenner, aber halt nicht auf dieser Maschine und gemeinsam mit dem Fachexperten aus der Zentrale hat man dann eben genau diese erweiterte Realität genutzt, um die Maschine zu servicen. Das hat schon im Service funktioniert sehr gut. Im Vertrieb ist es noch ein bisschen, wie gesagt, Experimentierphase.
Ja. Ich kenne das aus meinen Unternehmen. Früher wurden Monteure und Elektriker rausgeschickt. Jetzt kann man zumindest mal einen sparen, der bleibt dann remote.
Genau.
Und muss man ja auch mal fairerweise sagen, das ist ja jetzt nicht der Traumjob von allen Menschen, durch die Welt zu reisen. Das macht man in einer gewissen Phase. Ja, und dann möchte man eigentlich ganz gerne wieder heim. Ja. Und insofern ist das natürlich auch im Sinne der Mitarbeiterverantwortung eine gute Sache, wenn man das auf das Notwendige reduziert, und dem Planeten tut es auch noch gut.
Das ist genau der Punkt. Das war natürlich in der Not geboren, wo wir nicht reisen durften, aber wir haben es danach auch nicht wieder abgeschafft, weil es natürlich genau wir schicken Leute eigentlich wegen 2 Stunden um die halbe Welt, und das kann man sich sparen. Es dauert vielleicht dann 3 oder 4 Stunden, weil dann man irgendwie mit jemand arbeiten muss, der vielleicht nicht die 100-prozentige Erfahrung hat, aber mit 90% plus Remote an Experte im Hintergrund kommt man auch zu fast allen guten Lösung.
Jetzt ist es ja so, dass wir auch festgestellt haben, während der Pandemie, dass Messen haben nicht mehr stattgefunden. Ist das Messegeschäft bei euch zurückgekommen? Weil ich habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, weißt du was, ganz ehrlich, wir gehen jetzt mehr auf digitale Formate. Und wir gucken uns ganz genau an welchen Events wir noch teilnehmen.
Ja, also das haben wir auch gemacht. Wir sind, wie gesagt, eigentlich ein mittelständisches Unternehmen, aber vor der Pandemie haben wir an 70 Messen weltweit teilgenommen pro Jahr. Wow. Das war dann in der Pandemie 2, und wir haben danach gesagt, das soll nicht wieder 70 werden, und wir haben es versucht jetzt, oder wir reduzieren es auf weniger als die Hälfte. Und gerade die Woche war in Stuttgart oder ist in Stuttgart bis jetzt noch die große Kontrollmesse, eigentlich die Leitmesse der Qualitätsindustrie. Und die ist dieses Jahr in einem sehr reduzierten Umfang, auch ohne Wenzel, weil sich viele Hersteller gesagt haben, das reicht alle 2 Jahre. Wir müssen da einfach auch uns anders aufstellen, und wir machen in diesem Zwischenjahr deutlich mehr digitale Formate. Also wir haben sicherlich unsere Messepräsenz um 50% quasi reduziert, aber nicht das Marketingbudget reduziert, sondern das Marketingbudget fließt in digitale Lösungen.
Ja, dann würde ich ganz gerne mal auf dieses Resilienzthema kommen und das Thema KI werden wir nochmal zurückstellen. Wenn man über Resilienz spricht, ist die Nachhaltigkeit manchmal auch gar nicht so weit weg, ne? Also diese Anpassungsfähigkeit ist sicherlich auch ein wesentlicher Faktor, um zukunftsfähig zu sein. Jetzt haben wir bei unserem letzten Gespräch über ein paar neue Produkte gesprochen, unter anderem das Stichwort Ecoline und Remanufacturing. Ja. Erzähl uns doch mal, wie die Nachhaltigkeit auch zum Effizienzprojekt wird.
Ja, also wenn man sich eine Messmaschine vorstellt, dann sieht das erstmal aus wie eine große Granitbasisplatte, und da drauf gibt es dann wieder Granit, und dann ist da viel Technik drauf montiert und die Technik fährt hin und her. Diese Granitbasis ist eigentlich ein unkaputtbares Produkt. Und daher basiert eigentlich auch unsere Resilienz oder unsere Ecoline-Idee, dass wir gesagt haben, warum sollen wir denn nach 20, 25 Jahren, so lange hält auch eine normale Maschine, warum sollen wir nach 20, 25 Jahren denn diese Superbasis wegtun? Und deswegen haben wir ein Konzept entwickelt. Wir behalten alle diese Teile, die eigentlich unkaputtbar sind, und wir machen nur eine komplett neue technologische Generation auf die gleiche Basisplatte, auf die gleichen Portale, die da sind. Und das haben wir eben als Ecoline genannt. Das heißt, man bekommt quasi 90% vom Gewicht, ist alt, aber die ganze Technik ist komplett neu, und damit hat man eigentlich eine neuwertige Maschine, die dann wieder 20 Jahre gut läuft. Aber man hat eigentlich so gut wie keine weiteren Ressourcen mehr verbraucht, weil es eigentlich nur die Kabelwerke sind und eben die ganze Elektronik, die neu gemacht wird. Aber eben die ganzen fundamentalen Naturressourcen, wie eben diese Granitblöcke, werden halt nur einmal verbraucht.
Gibt es da ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu? Was bringt euch das und was bringt es den Kunden?
Also wir geben das weiter. Also von daher, dem Kunden bringt es auf jeden Fall eine Kostenersparnis, weil wir natürlich auch Kosten sparen, weil wir eben deutlich weniger Teile dafür einkaufen müssen oder herstellen müssen an der Stelle. Also deswegen, die Kostenersparnis teilen wir uns mit den Kunden. Es bringt fundamentalen CO2-Einsparungen, wobei wir das, also wir haben das, wir waren sehr konservativ von einer Hochschule in einer Abschlussarbeit berechnen lassen. Da kamen wir so zwischen 50 und 70% weniger CO2-Verbrauch. Da gibt es noch keine Langfristerfahrung, von daher sind wir ein bisschen vorsichtig. Wir sagen, mindestens die Hälfte sparen wir an CO2-Footprint. Jetzt muss man überlegen, wir verbauen Südafrika-Granit. Das heißt, der Granit muss erstmal abgebaut werden, muss mit dem Schiff hierher gefahren werden, kommt über Rotterdam hierher. Also allein diese Logistikkette zeigt schon, dass wir uns natürlich da viel, viel ersparen. Aber es ist zu früh und wäre nicht ganz seriös zu sagen, es sind 67,3%. Das können wir noch nicht.
Jetzt habt ihr es ja richtig in die Wirtschaftspresse geschafft mit einem weiteren Resilienzprojekt, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, die Vier-Tage-Woche. Ich weiß gerade, bei mittelständischen Unternehmen geht das so um, aber eher wie ein Schreckgespenst. Und ihr habt das proaktiv gemacht. Erzähl doch mal, warum, was habt ihr gemacht und wie ist die Wirkung?
Ja, also wir haben die Vier-Tage-Woche eingeführt, ehrlicherweise, weil die Mitarbeiter uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wir hatten leider in der Corona-Zeit dann auch einen Tag Kurzarbeit. Das heißt, wir haben 20% weniger gearbeitet und nach Corona kamen einige auf uns zu und gesagt, das war eigentlich schön, einen Tag weniger, ob wir das nicht beibehalten können. Und das hat eigentlich unser Personalleiter sehr intelligent aufgegriffen und hat sich dann mit meiner Frau ein Konzept ausgedacht. Wir arbeiten jetzt 4x9 Stunden, also wir arbeiten 36 Stunden, das auch um vielen die Angst zu nehmen. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, das geht 1:1 auf die Arbeitsleistung. Wir hatten vorher eine 37,5-Stunden-Woche an 5 Tagen, wir haben jetzt eine 36-Stunden-Woche an 4 Tagen und die 1,5 Stunden gefühlt, wenn man die, sage ich mal, nebenläufigen Zeiten, wie ich hole mir einen Kaffee, ich rauche eine Zigarette und Sonstiges mal abzieht, dann ist das aus unserer Sicht kein Verlust, der an Arbeitszeit entstanden ist. Und er hat sich sehr positiv ausgewirkt. Wir haben deutlich mehr Bewerbung. Das hilft uns als Unternehmen. Viele Firmen finden das, viele Mitarbeiter finden das den richtigen Weg. Also es hilft uns als Arbeitgeber. Es hilft dem Arbeitsklima. Wir haben im Grunde nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es gibt, am Anfang gab es ein paar, die hatten ein bisschen Sorge, ob das wirklich nachhaltig auch durchgehalten wird. Das haben wir inzwischen, über 2 Jahre leben wir das, das funktioniert. Und ob es auf die Gesundheit sich auswirkt, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind die Krankentage runtergegangen, weil viele Menschen halt oder viele Mitarbeiterinnen auch ihre Arzttermine etc. auf den freien Tag legen konnten. Und von daher, ich glaube, dass dieses, was mache ich während der Arbeit und was mache ich dann im Privaten, das kann man deutlich besser koordinieren, wenn man einen normalen Werktag frei hat.
Okay, also kann man allen anderen sagen, fürchtet euch nicht. Genau, kann man aktiv mit dem Betriebsrat gestalten. Und ich habe irgendwo gelesen, dass tatsächlich bei euch die Krankheitenquote um 50% runtergegangen ist. Kann das sein?
Also sie ist runtergegangen. Ich würde mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Sie ist deutlich runtergegangen. Das ist aber natürlich auch ein bisschen immer, sage ich mal, jahresformabhängig. Das war vielleicht im ersten Jahr so, im zweiten Jahr war sie aber auch noch deutlich wie vorher. Also es hat auf jeden Fall einen sehr positiven Effekt und es hat auf keinen Fall einen negativen Effekt auf die Produktivität. Wir haben auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart, falls wir in Ausarbeitungsschwierigkeiten bekommen, dass wir eben Sachen nicht fertig bekommen, dann könnten wir auch den Freitag quasi zum Arbeitstag wieder machen, würden ihn aber wie Überstunden auch mit Zuschlägen bezahlen. Mhm. Es gibt aber ein ganz hohes Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Sachen auch Donnerstagabend quasi durch sind. Und das funktioniert toll, wenn man sich, heute ist ja Freitag, wenn man sich jetzt bei uns in die Fertigung bewegen würde, dann hat man heute vielleicht ein, zwei Leute von 150 gesehen. Also es gibt immer ein, zwei, die sagen, ich komme lieber mal einen Tag rein, mach mein Zeug fertig. Mhm. Aber das ist eine sehr, sehr geringe
Zahl. Ja. Jetzt ist es ja so, 1,5 Stunden pro Woche, das muss man ja irgendwo anders rausschwitzen, sag ich jetzt mal. Also warum ist die Digitalisierung für dich die Voraussetzung für diese neuen Formen von Arbeitszeitmodellen?
Ja, also wir schimpfen ja alle immer über die Bürokratie des Staates, aber wir haben natürlich auch in einem Unternehmen uns einen Haufen Bürokratie selber aufgebaut. Und ich glaube, wenn man da mal intelligent drüber nachdenkt, wer schaufelt welche Daten von A nach B und muss das wirklich sein und wie oft wird ein Fertigungsauftrag eigentlich ausgedruckt und weitergereicht. Also wir versuchen auch intern die Prozesse so zu digitalisieren, dass ich die Dinge da mache, wo sie nötig sind und nicht unnötig oft mache. Das heißt, man kann auch durch Digitalisierung, wie gesagt, internen Prozess sehr viel vereinfachen. Auch einfach mal drüber nachdenken, es hat mit Digitalisierung nichts zu tun, es ist nur der Auslöser zum Nachdenken, brauche ich das überhaupt, was ich da gerade jetzt digitalisieren will?
Und also da fällt, was kann ich auch weglassen?
Und was kann ich weglassen? Das funktioniert immer noch und wie gesagt, das hätte ich mir auch ohne Digitalisierung mal nachdenken können, aber oft macht man es halt nicht. Und natürlich haben wir auch Tools, diese Robotic Process Automation Tools etc. Also es gibt natürlich auch viele produktivitätssteigernde Tools. Wir versuchen gerade ganz viel in der Portalwelt, in der internen Portalwelt abzuwickeln, was früher in endlos langen E-Mails verschwunden ist. Also da kann man, glaube ich, wirklich intern auch viel rausholen. Und das versuchen wir Stück für Stück.
Ja, ihr habt zum Beispiel in der internen Kommunikation E-Mail durch Teams ersetzt.
Ja, genau. Also wir sind Microsoft-lastig in der Beziehung, deswegen wir machen sehr viel jetzt Teams. Und das hat den großen Vorteil, ich spare mir halt wirklich Suchzeiten und ich finde die Dinge schneller, ich habe sie länger präsent, ich komme da schneller hin. Das macht schon großen Vorteil. Und wenn man die Daten dann da hat, dann kann man eben auch anfangen mit den Microsoft Planner und wie andere Tools heißen das dann, aber fast egal welches Tool, dafür zu sorgen, dass nicht Menschen unbedingt gebraucht werden, um die Daten von A nach B zu schaufeln, sondern dass das auch die Maschine selber kann. Die sind in der Maschine und sollen in die Maschine, dann kann sie es eigentlich auch selbst bewegen.
Ja, ja, wenn sie denn dann auch die Daten irgendwie verfügbar macht. Aber ich gehe mal davon aus, Stichwort IoT, das ist bei euch schon seit einiger Zeit in den neuen Produkten fest mit verbaut. Ja,
ja. Also wir haben, ehrlicherweise brauchten wir gar nicht das Stichwort, das war schon länger verbaut. Es hat nur keiner was draus gemacht. Als wir das erste Mal das Projekt eigentlich mal aufgegriffen haben, zu überlegen, was machen wir eigentlich daraus, haben wir festgestellt, unsere Maschinen haben schon einen Haufen Sensorik drin, Temperaturüberwachung, Feuchtigkeitsüberwachung etc. Das sind alles schon Maschinensensoren gewesen, die aber, wie gesagt, wenig genutzt wurden. Und jetzt haben wir durch das IoT-Thema Zugänge zu diesen Daten geschaffen, die jetzt sowohl unsere Kunden nutzen können, als auch die Servicetechniker. Und das ist ja dieses neudeutsche Wort des Condition Monitoring. Man kann sich jetzt anschauen, was die Maschine eigentlich so getan hat die letzte Zeit. Und aus dieser Analyse der Daten entstehen natürlich jetzt auch neue Modelle, dass ich das auch voraussagen kann. Und dann reden wir halt über Predictive Maintenance oder über KI in den Beziehungen. Also das ist eigentlich das, wo die Reise hingeht. Im Moment ist es eher ein, wir haben die Daten. Mhm. Und jetzt sucht man natürlich die Business Case. Was kann ich denn für Kunden, aber auch für uns als Hersteller mit diesen Daten an Mehrwert generieren?
Ja, ich kenne ja Unternehmen, die dann für die ist der nächste logische Schritt das digitale Geschäftsmodell, also as a Service, auch Dinge anzubieten, und das kann bis zum Wasserzähler gehen, dass man sagt, den vermiete ich. Ich weiß, du bist da in eher so geprägt, sehr wahrscheinlich durch Kunden, die sagen, ich kaufe das und dann gehört es mir. Habt ihr schon erste digitale Zusatzservices, die so im Subskriptionsmodell funktionieren?
Also natürlich gehören zu einer Maschine auch Softwareprodukte, und da sind wir am Experimentieren. Also ich kleines Beispiel. Ich messe halt immer wieder das Teil A und dafür habe ich die Software auch gekauft, damit ich das Teil A messen und auswerten kann. Aber einmal im Jahr messe ich auch Teil B oder einmal im Monat oder einmal die Woche messe ich auch Teil B. Dafür bräuchte ich andere Softwaremodule. Solche Dinge stellen wir schon auch im Subskriptionsmodus zur Verfügung, dass ich sowas, was ich nur manchmal brauche, eben dann nicht Vollzeit erwerben muss. Aber insgesamt muss man ehrlicherweise sagen, die Messtechnik ist ein konservatives Business. Die Leute wollen erwerben, was sie sehen. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Ich bin da auch etwas, sage ich mal, anderer Auffassung. Aber im Moment ist es so. Und wir bereiten uns darauf vor, dass wir auch solche digitalen Geschäftsmodelle fahren könnten, as a Service. Aber gefühlt scheitert es nicht so sehr an den Herstellern, sondern eher noch an den Kunden an der Stelle.
Ja, jetzt ist es ja so, wenn man ja als Maschinenbauer unterwegs ist, dann hat man ja eine große installierte Basis. Es werden immer wieder neue Maschinen ausgeliefert, die dann 20, 30 Jahre halten. Wie macht ihr eure Maschinen Retrofit?
Ja, also dieses Retrofit der Maschine, auch gerade beim Kunden vor Ort, das ist ein wichtiges Geschäftsfeld. Und ich sag mal, ich habe vorhin ja auch gesagt, die Maschinen halten 20, 25, 30 Jahre. Und ich würde sagen, so alle 10, 12, 15 Jahre gibt es schon einen Technologiesprung, sodass wir eben Maschinen bei Kunden vor Ort einmal retrofitten, indem wir einfach dort neue Messtechnologie einführen. In den letzten Jahren vor allen Dingen, dass wir Maschinen halt ergänzen und optische Sensoren, die natürlich auch wieder eine andere Art der Messung erfordern. Also das machen wir schon, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Anteil unseres Geschäftes. Wie gesagt, noch weitergehend ist dann quasi diese komplette Ecoline-Geschichte, wo man eine Maschine komplett quasi neu aufsetzt und dieses Retrofit ist so in der Mitte. Also die Maschine bleibt vor Ort, sie wird ordentlich gewartet, geserviced und sie wird technologisch upgedatet. Und das ist und mit diesem technologischen Update einher geht in letzter Zeit vor allen Dingen natürlich auch, dass die Messtechnik sich von der taktilen Messtechnik zur optischen Messtechnik verändert hat. Und durch die optische Messtechnik rede ich jetzt plötzlich nicht über einzelne Punkte, sondern ich rede über riesige Datenmengen und Punktewolken. Und da bin ich auch wieder voll drin in der Digitalisierung, weil ich plötzlich ganz andere Optionen habe, wie ich mit Messtechnik auf diese Dinge loslaufe.
Ja, aber es ist eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema künstliche Intelligenz. Es gibt ja jetzt kaum ein Unternehmen, wo die sozusagen Nutzungspotenziale nicht exploriert werden. So also kann man das, glaube ich, sagen. Es ist eine viel Aufregung seit rund anderthalb Jahren, zwei Jahren. Sag mal, durch verschiedene Dinge, aber sehr wahrscheinlich war das ChatGPT sowas wie der iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz. Und geht es ja auch darum, ein bisschen Butter bei die Fische zu bringen und zu sagen, was sind denn jetzt wirklich konkrete Use Cases, Anwendungsszenarien? Wie sieht das für euer Geschäft im Hier und Jetzt aus? Also wo experimentiert ihr aktuell? Weil ihr habt ja Daten, also könnte man jetzt ja auch mit Mustererkennung, mit Machine Learning drangehen.
Ja, also ist in der Tat so, dass wir jetzt schon länger drüber reden und über das Reden jetzt auch mal ins Machen kommen wollten und wir sind jetzt in der Phase des Losgelaufenseins. Wir machen in Bayern gibt es so ein Förderinstrument, das nennt sich KI Transfer Plus. Und da sind wir dabei. Das heißt, wir haben jetzt sowohl zwei Entwicklerinnen und Entwickler, die technisch ausgebildet werden, genau auf diese KI-Anwendung und wie ich solche Systeme auch fütter, damit da hinten was rauskommt. Das ist eine und parallel machen wir gerade Workshops mit verschiedenen Partnern, wo wir genau darüber reden, welche Use Cases sind eigentlich die erfolgsversprechendsten jetzt für eine Firma wie uns. Und wir sind eigentlich sehr sicher, dass wir bis Ende des Jahres dort ein bis zwei Use Cases auch umgesetzt haben. Wie gesagt, bei mir gibt es gerade so eine große virtuelle Board, wo die ganzen Use Cases draufstehen. Das ist in der Realität tatsächlich schwierig, schwieriger als gedacht. Die Technik ist klar und die ist auch da, Aber wem bringt was kurzfristig was, das ist noch nicht so ganz klar. Und da sind wir gerade, wie gesagt, in der Experimentphase. Aber in 4, 6 Wochen könnte ich auch erzählen, welchen Use Case wir bis Ende des Jahres umsetzen wollen. Es wird interne und externe geben. Also es wird welche geben, die nutzen wir, um selber intern besser zu werden, bessere Prognosefähigkeit des Materialverbrauchs etc. Aber es wird natürlich auch ein paar geben, wo unsere Kunden sehr viel Nutzen daraus ziehen werden. Das eine ist natürlich diese Fehleranalyse und Fehlersuchprozesse werden deutlich besser. Wir haben über all die Serviceprotokolle der letzten 10, 20 Jahre natürlich einen Haufen Daten, wo wir wissen, wo Maschinen, wenn sie ein Problem haben, wo das herkommen könnte. Und dieses Wissen versuchen wir gerade über die KI zugänglich zu machen. Und das Zweite, und das haben wir noch nicht drüber gesprochen, was eigentlich ja auch zur Digitalisierung gehört, wir haben alle ein Thema, Fachkräfte zu gewinnen. Und das Schwierigste bei unseren Maschinen ist eigentlich die Messprogrammerstellung, also die Messprogramme, die ein Kunde sich erstellen muss, damit seine Teile gemessen werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Ansatz, wo KI helfen kann, die Zeit dafür wahnsinnig zu reduzieren, weil sich Teile sehr häufig sehr ähneln und man da einfach eine Messstrategie entwickeln kann, aus deren Basis KI sicherlich 80-90% schnellere Messprogramme oder Messprogrammerstellungszeiten generieren kann.
Ja, also darf man sich das so vorstellen, einerseits ähnlich wie im Low-Code-Prinzip, dass ich sage, okay, ich klicke mir das zusammen oder sogar ohne Code. Das generiert sich selber über KI. Also ist das so eine Vision oder ist das Quatsch?
Der Kunde hat ja in der Regel irgendein 3D-CAD-Modell von dem Teil und sagt, da stehen auch vom Konstrukteur die Toleranzen drin an den einzelnen Rundlöchern etc. Und auf dieser Zeichnung heraus entwickeln die Messprogrammersteller ihre Messprogramme. Und man kann natürlich extrem gut, gerade auch wenn man unterschiedliche Messstrategien in Firmen verfolgt, kann man im Prinzip lernen, das kann die KI dann ja, wenn wir solche Löcher hatten, dann möchte die Firma das so und so gemessen haben. Und wenn ich jetzt ausreichend viele alte Messprogramme mit ausreichend vielen alten Produktzeichnungen zum Trainieren bekomme, dann kann ich im Prinzip eine Eröffnungslösung ableiten, kann sagen, hier ist ein neues Teil mit einer neuen Zeichnung, jetzt leg mir meinen Entwurf vor, wie würdest du denn dieses Messprogramm erstellen? Wir sind überzeugt, dass man die Messtechniker braucht, weil sie auch noch einen Blick haben dafür, was geht und was geht nicht. Aber wir sind auch überzeugt, dass die Systeme, die KI, sehr viel von den Fleißarbeiten abnehmen kann, indem es eben Eröffnungsentwürfe macht und erste, wie gesagt, Messprogramme, lauffähige Messprogramme hinlegt. Die kann ich dann optimieren, was Zeiten angeht, etc.
Mhm. Gut, wir wollen mal in den Landeanflug gehen und zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir über das sprechen, was eure Praxiserfahrungen sind und was du auch gerne an andere weitergeben willst. Im Mittelstand gilt ja auch dieses Motto, dass man sagt, wir sind relativ schnell auch in der Umsetzung. Wir kommen vom Reden schnell auch ins Handeln, ins Tun. Vielleicht auch mal nach der Devise einfach mal machen. Was sind so die Learnings, die du gerne auch an andere weitergeben möchtest, wo du sagst, das hat uns gut geholfen. Ich versuche das mal so.
Ja, also ich glaube, du hast wirklich da viel schon gesagt, dieses einfach mal machen hat natürlich auch was mit begrenzten Ressourcen zu tun. Man hat zum Glück auch nicht immer genug Leute, die einem genau sagen können, warum es nicht funktioniert. Man hat die Chance, auch einfach mal nach vorne zu preschen und zu gucken, ob es funktioniert. Das so war es bei der 4-Tage-Woche. Wenn man das alles gewusst hätte, mit jedem Amt vorher alles abgesprochen hätte, wäre es wahrscheinlich zu viel Aufwand gewesen, hätte man es gelassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man manchmal, ich nenne das immer so eine analytische Naivität hat. Also man soll natürlich nicht blind irgendwo reinstolpern, aber man soll auch nicht versuchen, sich eine Problemmatrix zu machen, die 150% aller Eventualitäten abbildet. Das ist für uns ganz wichtig. Wir denken nach, wir versuchen alles, was wir wissen, auch zu berücksichtigen, aber wir versuchen nicht alles, was wir nicht wissen, auch erst so zu durchdenken, dass wir danach zur Idee kommen, das ist zu kompliziert. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Thematik, auch bei Digitalisierung, auch bei KI, dass man sich einfach rantraut, dass man den Leuten, den Mitarbeitern aber auch die Chance gibt, mitzuwachsen. Also auch bei dem KI-Thema, wir machen jetzt Planspiele mit einem größeren Bereich, mehr als mit der KI direkt in Konfrontation kommen, weil wir gesagt haben, wir wollen das Thema gleich breiter aufstellen, wir wollen mehr Meinung und wir wollen weniger Gerüchte. Also wir wollen Leute mitnehmen, auch wenn sie am Anfang gar nichts damit zu tun haben. Das hilft, das war auch bei der Vier-Tage-Woche so, dass wir ganz früh mit vielen Mitarbeitern darüber gesprochen haben. Ich glaube, das hilft auch. Offenheit zu sagen, wir wissen es auch noch nicht. Also keiner weiß so genau, was aus der KI rauskommt in 20 Jahren. Wenn das einer wüsste, dann wird er wahrscheinlich es nicht teilen, das Wissen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Offenheit hat, seinen Leuten sagt, wir machen das jetzt, wir rennen jetzt los. Wir wissen nicht ganz genau, was am Ende des Jahres rausgekommen ist, aber das werden wir Schritt für Schritt gemeinsam rausfinden.
Ja, das war doch ein super Schlusswort. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
Smarter Service Talk.